LBBW Research to Go, der Unternehmenspodcast der Landesbank Baden-Württemberg. Wirtschaft und Finanzen aus Unternehmensperspektive.
Ein herzliches Willkommen Ihnen allen zu einer neuen Ausgabe von Research to Go, dem Unternehmenspodcast der LBBW, der Landesbank Baden-Württemberg. Es begrüßt Sie an dieser Stelle als Ihr Gastgeber Bernd Fernow, Leiter des Research für die Unternehmens- und die Privatkundschaft. Ich freue mich sehr darüber, dass Sie wieder zuhören bei einer weiteren, hoffentlich interessanten, guten Viertelstunde, gewidmet einem aktuellen Thema, nämlich unserem Nachbarland Frankreich. Wie steht Frankreich da? Was hat sich getan und was tut sich? Und was können wir daraus für Schlüsse ziehen? Wir alle und Sie in Ihren Unternehmen. Für den heutigen Podcast habe ich mir wieder einen kompetenten Gesprächspartner eingeladen, meinen geschätzten Kollegen Dr. Thomas Meissner, nicht nur Leiter der Abteilung Strategie und Makro-Research, sondern vor allem ein beschlagener und erfahrener Volkswirt. Hallo Thomas.
Einen wunderschönen guten Tag in die Runde.
Ja, Thomas, Frankreich hat ja in zweierlei Hinsicht unsere Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Durch die überraschend angesetzten Neuwahlen, deren Ergebnis ein ziemliches politisches Durcheinander produziert hat, und durch die Olympischen Spiele von Paris. Diese können doch wohl als großer Erfolg gewertet werden. Thomas, deshalb zunächst die Frage: Hat das olympische Spektakel dein Bild von Frankreich geändert?
Die Olympischen Spiele und die Paralympischen Spiele haben auf jeden Fall Eindruck gemacht. Schon die Eröffnungsfeier, ein Genuss, ein toller Abend. Und auch hinterher, ich habe von so vielen Leuten gehört, die dann nachträglich dann noch sich Karten besorgt haben, die zu Stippvisiten aufgebrochen sind nach Frankreich. Der Funk ist übergesprungen und das ist eine tolle Geschichte.
Ja, und dann kann man sagen, Frankreich hat eben auch gezeigt, dass sie so ein Großereignis stemmen können und wollen. Das war ja in Deutschland nicht unbedingt der Fall. Wir basteln noch an Olympia-Bewerbungen, vielleicht für 2036. Ja, und das Land hat in den zwei Wochen mit seinen Athleten mitgefiebert und den Parteienstreit erstmal beiseite geschoben. Nun, bevor wir auf diesen zurückkommen müssen, wollen wir aber in die volkswirtschaftliche Tiefe gehen. Thomas, wie steht Frankreich da, gerade auch im Vergleich zu Deutschland?
Da hat sich einiges getan. Es war in Vor-Corona-Zeiten so, dass Deutschland in der Regel etwas besser lief als Frankreich. Die Wachstumsraten damals in Deutschland so um die 2%, in Frankreich so 1,5% über mehrere Jahre betrachtet. Es hat sich mit Corona und den vielen Ereignissen in dem Zusammenhang geändert. Deutschland ist mittlerweile zu einem Stagnationsland geworden, das muss man leider so sagen. Und Frankreich wächst im Augenblick so im Durchschnitt mit 1%. Zu Deutsch, beide Länder sind durchaus getroffen worden von dem, was in den vergangenen Jahren passiert ist, aber Deutschland ganz besonders. Und gerade in der relativen Betrachtung zu Frankreich kann man eben sehen, wir haben im Augenblick das Nachsehen.
Gut, seit 2017 regiert ja als Präsident Emmanuel Macron. Der war schon vorher Wirtschaftsminister und hat schon als Wirtschaftsminister versucht, so eine liberale Agenda umzusetzen. Unter seiner ersten Regierung hatte er ja dann auch eine Parlamentsmehrheit. Da hat er mehr machen können als jetzt. Aber mal schon im Rückblick, was hat er jetzt bewegt in dem Land, in dem ja eigentlich traditionell der Staat eine führende Rolle spielt?
Tatsächlich hat Macron eine angebotsorientierte Agenda umgesetzt. Das, was bei uns in Deutschland häufig vom Sachverständigenrat, von den fünf Weisen, gepredigt wird. Er hat die Unternehmenssteuern gesenkt von 33,3%. Körperschaftssteuersatz runter auf 25%. Es gibt dann dort so etwas Ähnliches wie bei uns die Gewerbesteuer zusammen, macht das 28%. Bei uns haben wir die Körperschaftssteuer und die Gewerbesteuer zusammen ungefähr bei 29%. Also sie sind von Steuerbelastungen, die höher waren in Deutschland, runtergerutscht auf leicht niedriger. Sie haben auch an anderer Stelle angebotsorientierte Reformagenten umgesetzt und Das zeigt sich in der längeren Sicht durchaus als sinnvoll. Innerhalb von Frankreich wird das natürlich durchaus auch kritisch gesehen. Vor allen Dingen das linke Spektrum im politischen Bereich ist dort sehr kritisch. Aber grundsätzlich kann man dem erst einmal nur Positives abgewinnen. Und vor allen Dingen sind es eben Reformen, die Kernarbeit sind, die Zeit brauchen. Und das ist etwas, was wir uns in Deutschland durchaus abgucken können.
Das hört sich ja dann schon mal ganz gut an. Also Frankreich ist als Standort eine Überlegung wert. Die Wähler und natürlich dann auch die Konsumenten sind ja überwiegend natürlich keine Unternehmer, sondern aktive oder ehemalige abhängig Beschäftigten. Wie stehen die denn in Frankreich da im Vergleich zu den deutschen Arbeitern und Angestellten?
Wenn wir uns das angucken, beispielsweise die Lohnnebenkosten, da sind wir in Deutschland auch höher als Frankreich. Nicht viel. Wir sind innerhalb der Länder der OECD praktisch auf Nummer 2 in Deutschland, Frankreich auf Nummer 4. Da ist also nicht sehr viel Unterschied. Was in Frankreich passiert ist, sie haben ein wenig die Kündigungsmöglichkeiten verbessert für die Unternehmen. Fein dosiert, ich finde es mit Augenmaß, aber trotzdem, das war wohl nötig, dass dort die strengen Kündigungsrestriktionen ein bisschen zurückgefahren werden. Sie haben schon länger allerdings, das muss man sagen, eine 35-Stunden-Woche. Da wollte die Macron-Regierung natürlich auch dran. Rentenreformen haben sie durchgeführt. Die könnte durchaus wieder zurückgedreht werden. Also Deutsch, wo man hinguckt, sie haben versucht, etwas zu machen. Mit Augenmaß finde ich, nicht revolutionär, sondern evolutionär. Und man muss gucken, wie das jetzt in den nächsten Wochen, Monaten, Quartalen, Jahren bleibt oder ob es wieder zurückgedreht wird.
Das heißt, es hat sich einiges getan in Frankreich zum Guten für die Wirtschaft. Wo spiegelt sich das denn wieder? Kann man da auch schon das mit Zahlen belegen, dass das Früchte trägt?
Beispiel. Wenn wir Wachstum haben in Frankreich von, sagen wir, 1% und bei uns praktisch Stagnation, das schlägt sich schon nieder. Wenn in beiden Ländern jetzt die Löhne steigen in Reaktion auf die hohe Inflation, dann ist das bei Wachstum natürlich für die Unternehmen leichter zu stemmen. Das heißt, die Lohnstückkosten, die verbessern sich in Frankreich relativ zu Deutschland im Augenblick und das hat sich durchaus auch gezeigt. Man kann das sehen beispielsweise am World Competitiveness Report, eine Institution, die versucht, die Wettbewerbsfähigkeit von Investitionsstaaten, von Investitionsstandorten zu messen. Man sieht an der Stelle, Frankreich hat sich praktisch konstant gehalten. Sie haben durchaus angebotsorientierte Reformen durchgeführt und sind damit praktisch konstant geblieben. Sie haben sich um einen Platz verbessert. Deutschland, das muss man schon sagen, hat in den vergangenen Jahren wenig gemacht, um die Angebotsbedingungen für die Unternehmen zu verbessern. Wir sind zurückgerutscht um mehrere Plätze, um gut 10 Plätze. Und das sieht man, Regierungen müssen im Zusammenhang mit den Arbeitgebern, mit den Arbeitnehmern daran arbeiten, die Standortbedingungen weiter zu verbessern. Nämlich sonst rutscht man zurück in weltweiten Standortwettbewerb um Unternehmen, um Investitionen und um die Mitarbeiter, vor allem die gut ausgebildeten Mitarbeiter.
Das heißt, das sollten wir uns vielleicht wirklich zu Herzen nehmen. Wir sind ja immer noch der Meinung, dass wir das meiste richtig machen, aber in Wirklichkeit rutschen wir ja schon ab. Gut, so ein Ranking, das ist das eine, aber am Ende zählt natürlich, was dabei rauskommt. Wird tatsächlich in Frankreich mehr investiert? Werden mehr Arbeitsplätze geschaffen als in Deutschland?
Da guckt man typischerweise auf Direktinvestitionen. Das, was die Unternehmen im Ausland investieren oder was andere Unternehmen aus dem Ausland in Deutschland respektive Frankreich investieren, der Direktinvestitionssaldo. Und da muss man schon sagen, in Deutschland ist in den letzten Jahren wirklich sehr viel abgeflossen. Per se ist das nicht schlimm. So heißen, die Unternehmen suchen natürlich nach den besten Bedingungen, wo sie rentabel investieren können. Und wenn sie das nun mal in den aufstrebenden Staaten in Osteuropa, in den aufstrebenden Staaten in Asien besser können, dann ist das per se erst einmal nicht verkehrt. Wir wissen beispielsweise, dass Japan ganz gut damit fährt, dass sie jahrelang in den asiatischen Tigerstaaten investiert haben und jetzt natürlich von den Dividenden sehr, sehr gut leben. Aber was ich sagen will ist, das Problem ist, dass die Unternehmen der Welt, der übrigen Welt im Augenblick eher sogar in Frankreich Investitionsmöglichkeiten sehen und dort investieren. Die Anzahl der Direktinvestitionsprojekte in Frankreich ist ansteigend im Trend, in Deutschland eher rückläufig. Und das ist schon auf die Dauer und vor allen Dingen über einen längeren Trend hin betrachtet ein bisschen kritisch zu sehen, dass offensichtlich die Unternehmen der übrigen Welt in Deutschland nur wenig Investitionsmöglichkeiten erkennen.
Da müssen wir also uns vielleicht auch mal was einfallen lassen. Frankreich hat also Steuern gesenkt, Unternehmenssteuern gesenkt, aber haben Sie darüber hinaus auch noch Dinge gemacht, um als Standort für Beschäftigte attraktiv zu werden, aus dem Ausland kommende Beschäftigte?
Was bei uns ein großes Thema ist, sind vor allen Dingen ja die gut ausgebildeten Beschäftigten aus dem Ausland, die hier arbeiten könnten. Und man kennt die Klagen darüber, wie schwer es ist, Menschen aus dem Ausland herzuholen und dann auch wirklich arbeiten zu lassen. Denn die bürokratischen Hürden sind sehr, sehr hoch in Deutschland. Und wie gesagt, das ist Legion, was dort alles schief gehen kann. In Frankreich haben sie eine sehr flexible Art eingeführt. Das nennt sich French Tech Visa. Bisschen ähnlich wie die Green Card in den Vereinigten Staaten, aber vor allen Dingen eben für gut ausgebildete, vor allen Dingen auch aus der IT-Branche. Und das scheint zu funktionieren. Tech-Startups, das ist in Frankreich durchaus ein lukratives Business. Und von daher, eine Arbeitserlaubnis ist so gut wie nicht mehr notwendig bei dieser Geschichte. Und da können wir uns durchaus was abgucken. Das heißt, bei dieser Flexibilität, bei diesem unbürokratischen Vorgehen, da kann man durchaus sich einiges abgucken und das gefällt mir doch sehr, sehr gut.
Ja, und dann vielleicht noch mal ein bisschen breiter gefragt, was können wir uns denn noch so abgucken von Frankreich? Was macht Frankreich besser als wir? Wo sind sie uns voraus?
Großes Thema bei uns ist die Infrastruktur und da können wir durchaus uns das angucken. Das Schnellbahnnetz, das Glasfasernetz, die Umsetzung von solchen Infrastrukturprojekten, das funktioniert in Frankreich recht gut. Wenn Widerstände kommen, dann wird sowas auch manchmal abgeblasen, keine Frage. Das kennen wir natürlich von Deutschland auch. Aber wenn dann das Go gegeben wird, dann wird etwas wirklich auch sehr, sehr schnell und ich finde auch radikal umgesetzt. Beim Glasfasernetz ist die Abdeckung im EU-Durchschnitt 64%, in Deutschland sind wir bei 30%, in Frankreich sind wir bei über 80%. Die 5G-Abdeckung, klar, das ist jetzt im Augenblick das Wichtigere nach vorne hin betrachtet, da sind wir recht ähnlich. Also beide jenseits von 90%, da gibt es keine großen Unterschiede, das ist jetzt auch nicht so bauintensiv, sage ich jetzt mal. Aber wenn etwas am Boden gebaut werden muss, ja, wir kennen es alle, die Flughäfen, die Bahnhöfe in Deutschland, die Bahn insgesamt, ein Dauerthema. Da ist durchaus einiges, was wir uns in Frankreich abgucken können, denn sie scheinen da doch recht unbürokratisch an bestimmten Punkten dann zu agieren und das ist sehr, sehr schön anzugucken.
Ja, da hat der Zentralismus sicherlich auch seine starken Seiten. Gut, aber in Frankreich traditionell Zentralismus, aber auch eine hohe Staatsquote, hohe Staatsgläubigkeit. Was sollten wir vielleicht besser nicht machen, was Frankreich macht?
Ja, da müssen wir natürlich auf die Staatsverschuldung gucken. Die ist demnächst dreistellig und die Staatsdefizite, die laufenden Staatsdefizite im Augenblick sind auch exorbitant. Also die EU-Kommission ist schon auf den Plan gerufen. Und ähnlich ist das ja auch in Italien. Also die Staatsverschuldung ist ein Thema und da müssen die Franzosen aufpassen, denn das darf nicht aus dem Ruder laufen und darf nicht ins Nirvana abdriften. Die 35-Stunden-Woche, die ich schon erwähnt hatte, ich persönlich halte sie nicht für glücklich, vor allem nicht bei vollem Lohnausgleich. Vor allem längerfristig hat solche eine Institution die Wirkung, den Faktor Arbeit, das Arbeiten an sich unattraktiv zu machen. Renteneintrittsalter, auch so ein Thema. Also zu Deutsch, wir können uns nicht alles abgucken. Es ist jeweils ein Mittelweg zu finden. Aber der Mittelweg ist schwer zu finden. Wir in Deutschland sind sehr dezentral organisiert mit Bundesländern und einer ja durchaus nicht schwachen, aber weniger starken Zentrale in der Hauptstadt, als das in Frankreich der Fall ist. Das hat sich in den Corona-Zeiten, fand ich, dann wiederum ganz gut bewährt. Da war die Zentralisierung in Frankreich schwierig. Dort konnte man von Paris aus nicht unbedingt in alle Provinzen hineingucken und wissen, was dort richtig und gut ist. Andersherum, unser dezentrales System mit den vielen Bundesländern ist schlecht für die Digitalisierung des öffentlichen Bereichs. Also da gibt es durchaus Nachholbedarf bei uns. Also es gibt Licht und Schatten, dies und jenseits des Rheins.
Ja, danke Thomas. Dann möchte ich jetzt aber noch mal ein bisschen insistieren bei dem Renteneintrittsalter. Man hat den Eindruck, die Franzosen würden am liebsten im Paradies der Werktätigen leben. Es gibt im neuen Parlament eigentlich eine klare Mehrheit für eine Rückgängigmachung der letzten Rentenreform, also zurück zu 62 Jahren als Renteneintrittsalter. Das ist im Moment auch der zentrale politische Streitpunkt, also sowohl die Linke als auch die Rechtspopulisten wollen diese Rentenreform rückgängig machen und knüpfen daran ihre Tolerierung einer neuen Regierung, nach der noch gesucht wird. Aber wie siehst du das? Was droht denn jetzt politisch, wenn die Linie Macrons in die Minderheit gedrängt wird?
Faktisch im politischen Bereich, heißt im Parlament, ist das ja eigentlich auch schon so. Also Macron wird vor allen Dingen attestiert, dass er eine sehr liberale Politik verfolgt hat. Ich nenne das angebotsorientierte Politik und ich persönlich kann dem, wie gesagt, sehr viel abgewinnen. Trotzdem sind die Widerstände in Frankreich groß und wir haben auch in der Vergangenheit schon gesehen, dass gerade beim Thema Rente dann auch die Emotionen hochkochen. Es gab dann auch schon Szenen auf der Straße an der Stelle. Beim Thema Rente sind die Franzosen sehr, sehr, sehr sensibel. Ich persönlich kann das jetzt nicht einschätzen, wo es in den nächsten Wochen hingeht, denn ja, dieser emotionale Faktor ist wirklich nur schwer zu kalkulieren.
Ja, Macron hat da sicherlich auch das Problem, dass seine politischen Erfolge eigentlich gar nicht wahrgenommen werden, sondern die Menschen wollen den Wohlfahrtsstaat, sie wollen den Staat als Lösung ihrer Probleme, er soll sich um alles kümmern, aber das Ganze kostet natürlich Geld. Geld, was Frankreich nicht unbedingt hat, oder? Wie siehst du das, Thomas?
Genau, ich vermute jetzt nicht, dass morgen gleich der Internationale Währungsfonds an der Tür anklopft und sagt, Frankreich, ihr seid fast bankrott, wir müssen euch helfen, so nicht. Aber die EU-Kommission ist auf jeden Fall gewarnt und sendet mahnende Worte nach Paris. Das ist das große Problem, was im Augenblick für mich dort herrscht, dass die Staatsverschuldung und die Staatsdefizite zu hoch werden. Und das ist der ganz, ganz große Unterschied zu Deutschland, was bei uns zu wenig passiert. Also mit der schwarzen Null und mit der Ausgabenrestriktion bei uns. Das Gegenstück dazu findet man in Frankreich ziemlich spendable Spendierhosen. Ich denke mal, dass irgendwo ein Mittelweg das Richtige wäre, dass in Deutschland mehr getan wird, eben auch von den öffentlichen Haushalten, um die Infrastruktur, um das Land wieder in Gang zu bekommen. Und in Frankreich sollten sie sich wahrscheinlich ein bisschen mehr beschränken.
Das wird man dann ja sehen, ob sie dazu bereit sind, sich zu beschränken. Präsident Macron versucht, eine Koalition zu schmieden, die über die Mitte nach links und nach rechts ausgreift und tatsächlich dann eine Mehrheit im Parlament mobilisieren kann, wird wahrscheinlich auch nicht gelingen. Es geht jetzt eigentlich darum, eine Regierung zu finden, die zumindest nicht gestürzt wird, denn Neuwahlen dürfen erst wieder nach einem Jahr stattfinden. Man diskutiert darüber, ein Verhältniswahlrecht einzuführen. In Frankreich gibt es ja Mehrheitswahlrecht in zwei Wahlgängen mit Stichwahl, was dann sehr viel taktisches Abstimmen auch zur Folge hat. Ein Verhältniswahlrecht würde von vornherein klarstellen, dass niemand durchregieren kann und dass man eben Koalitionen suchen muss. Das Ende ist im Moment völlig offen. Frankreichs Weg ist noch nicht vorgezeichnet, aber man kann doch sagen, Thomas, es hat sich zumindest einiges in Frankreich verbessert und wir sollten auch Frankreich als Standort nicht unterschätzen.
Also ich persönlich bin sehr angetan von dem Weg, den Frankreich unter Macron genommen hat, vor allen Dingen vor dem Hintergrund der drastischen Änderung der Rahmenbedingungen in der Welt. So gesehen sind die Reformen, die Herr Macron dort angestoßen hat, wirklich sehr zu loben. Man sieht, die Politik ist die Kunst des Möglichen, keine Revolution, sondern Evolution. Das hat er gemacht. Ich sehe jetzt nur eben die Gefahr, dass das nach vorne hin günstigstenfalls verwässert werden kann, schlimmstenfalls sogar zurückgedreht werden kann, denn die Widerstände sind enorm und sie sind zu großen Teilen emotional. Also es wird spannend bleiben. Ich persönlich halte Frankreich eben für einen gelungenen Fall von angebotsorientierter Wirtschaftspolitik. So gesehen immer einen Blick wert, wenn es um Investitionen geht. Aber wir müssen natürlich nach vorne gucken, ob es so bleibt oder ob sich die Bedingungen auch wieder verschlechtern.
Ja, also weiterhin spannend. Uns als LBBW Research bleibt die Entwicklung weiterhin eng zu begleiten mit Analysen und Einschätzungen unter deiner tatkräftigen Mitwirkung und Führung. Vielen Dank, Thomas. Wertes Podcast-Publikum, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Research2Go, wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und Sie sind beim nächsten Mal wieder dabei. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Research2Go, der Unternehmenspodcast. Es verabschieden sich Thomas Meißner und
Bernd Ferno,
der Sie dann noch auf unseren Disclaimer hinweisen darf. Auf Wiederhören.
Das war LBBW Research2Go, der Unternehmenspodcast der Landesbank Baden-Württemberg. Jetzt abonnieren oder besuchen Sie uns auf lbbw.de. Wir verfolgen für Sie Weltwirtschaft und Finanzmärkte, analysieren Märkte und Trends. Bereit für Neues. LBBW.